Und irgendwann mal flatterte auf einmal die Einladung zu einer Ausstellung rein. Da stand dann bla bla bla, wir laden Sie ein zu einer internationalen Ausstellung nach Italien.
Also in Mailand war so dein Durchbruch sozusagen, also bist du da selbst hingefahren oder durftest du die Bilder verschicken oder wie darf ich mir sowas vorstellen?
Willkommen auf der Bühne frei Podcast Bühne. Mein Name ist Anna und hier spreche ich mit Menschen, die sich bewusst dafür entschieden haben, nicht im Publikum zu sitzen, sondern mutig auf ihrer eigenen Lebensbühne zu stehen. Menschen, die viel erlebt, gewagt und verändert haben. Das sehr persönliche Vorgespräch aus dem Backstage hörst du am Ende dieser Folge. Bleib also unbedingt dran.
Heute begrüße ich auf meiner Podcast-Bühne Olga Bieberdorf. Olga ist Diplomierte, ich muss jetzt auf meinen Spickzettel gucken, Leute, das klingt jetzt abgelesen, ist es auch. Olga ist Diplomierte technische Übersetzerin in den Sprachen Englisch und Spanisch mit dem Schwerpunkt Elektrotechnik und Maschinenbau. Ganz wichtig klingt das alles, dass sie spricht. Neben diesen beiden Sprachen auch noch Deutsch und Russisch. Spannend, vielleicht noch eine weitere, weiß ich nicht, kannst du uns gleich mal erzählen. Warum sie den super wichtigen Titeln den Rücken gekehrt hat und sich stattdessen dafür entschieden hat, wunderschöne, abstrakte Bilder zu malen in ihrem Atelier, was wir im Hintergrund sehen, alle, die uns sehen, erzählt sie uns heute in dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Bühne frei für Olga Bieberdorf. Juhu! Stell dir dein Publikum vor, was dir zujubelt und zuklatscht. Hallo, hallo, hallo.
Hallo, schönen guten Morgen.
In dieser Anmoderation hätte ich vielleicht noch reinpacken können, dass wir befreundet sind. Seit einigen Jahren kennen wir uns schon. Das ist jetzt deswegen wichtig, weil es eventuell auch deine Story miterzählt. Deswegen packe ich das jetzt einfach in diese erste Einstiegsfrage rein. Aber eigentlich bist du gar nicht so meine Freundin, dazu bist du erst geworden, sondern du bist die Freundin meines Mannes. So.
Ja, das stimmt.
Da sollten wir uns vielleicht mal erzählen, wie das dazu kam und wie seid ihr euch in welcher Lebensphase begegnet und vielleicht auch an der Stelle, warum ist diese Punkt in deinem Leben damals schon ja auch nach dieser langen Anmoderation vielleicht auch verständlicherweise auch ein wichtiger Lebensabschnitt damals schon gewesen. Erzähl mal, wo seid ihr euch begegnet? Was habt ihr dann gemeinsam mit meinem Mann getrieben vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren?
wie das sich anhört.
Oh.
Ja. Und ich so, ratter, 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 wie viele Jahre ist das denn her? also dein Mann und ich und eigentlich mein Mann, wir haben uns kennengelernt beim Englischlernen auf Malta damals vor, ich meine, 18 Jahren. Mhm. Und also dein Mann war ja von seinem Unternehmen quasi dahin geschickt worden, um eben Englisch zu lernen. Und mein Bestreben war es ja, also ich hatte damals angefangen zu studieren eben. Und mein Bestreben war ja, meine Englischkenntnisse zu verbessern. Dementsprechend war ich ja für einen Monat da. Und so haben wir uns halt kennengelernt. Und ja, wie man so schön sagt, es hatte sofort gefunkt quasi. Und wir waren irgendwie so sofort Freunde. Aber eben diese, weißt du, wie so zwei Kinder, diese lustige Art und Weise der Freundschaft, also sehr, sehr tiefgehend quasi, aber auch sehr, weiß ich nicht, auch sarkastisch irgendwie. Das ja, ist ja so meine Art und auch seine Art.
Ihr neckt euch gerne, ja, immer so ein bisschen, ja, so ein Spitzerspruch ist immer dabei. Genau, und irgendwann mal kam ich in sein Leben und dann haben wir uns dann über diese Schiene kennengelernt. Genau, damals warst du noch im Studium? Ich habe gerade erklärt, du hast dich entschieden für das Thema Sprachen, technische Übersetzerin. Vielleicht machen wir da jetzt auch nochmal einen Bogen dazu. Sprachen, Spanisch und Englisch. Wie kommt man auf Spanisch? Kannst du uns gleich mal erzählen. Und gleichzeitig diese Richtung Maschinenbau, Elektrotechnik, also sehr technisch als Mädel. Mhm. Wie kommt man denn auf so einen Quatsch?
Kannst du den Witz mit der Frage, warum habe ich das gemacht, kann man mein ganzes Leben beschreiben?
Verstehe.
Es ist halt so, Jeder in meiner Familie ist schon sehr technisch veranlagt. Ne? Meine Mutter ist zum Beispiel Lehrerin für Physik und Mathe. Mein Onkel ist Ingenieur, meine Tante ist Ingenieurin und jeder ist irgendwie, meine Cousine unterrichtet Mathe an der Uni und solche halt Sachen. Meine Cousine hat auch Lehramt für Physik und Mathe studiert. Und ich habe mir das Ganze so angeschaut und dachte mir so, ja, irgendwas müsste in mir doch auch sein, das Richtung Technik halt geht, ne? Habe ich immer gehofft. Mhm. Spoiler, nein. Sprachen, ich war ja immer so, infolge dessen, was ich gerade geschildert hatte, ich habe mir immer gedacht so, aber warum weiß jeder in meiner Familie so Bescheid, was er so mit eigenem Leben macht und ich stehe nur da so, was muss ich denn bitte machen? Was, also und vor allem, das war ja klar, also jeder in der Familie hat studiert, von daher studieren, das war quasi so eine einzige Option quasi. Okay. Mhm.
Von dem Kreis.
Ja, ja, das war
von dem Kreis halt
beschlossen. Das war für mich fast so klar. Mhm. Punkt A, Punkt B, also ich studiere fertig. Mhm. Und Sprachen waren immer schon irgendwo so meine Welt und ich dachte mir so, ja, wenn ich schon nicht so richtig weiß, was ich so machen soll in meinem Leben, weil es gab ja nie irgendwas, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, das ist ja genau das, was ich machen will. Dann dachte ich mir, ja, dann studierst halt Sprachen und in meiner perfektionistischen Weltwahrnehmung, ich komme auch aus einer Lehrerfamilie, da geht's halt nicht anders. Es muss halt immer nach vorne.
Und sehr leicht. Ja. Ja.
Und da dachte ich mir, okay, nur Sprachen zu studieren, das wäre doch zu wenig. Mhm. Man müsste irgendeinen Schwerpunkt noch dazu wählen. Mhm. Und lustigerweise in der Stadt, wo meine Eltern leben, gibt's auch eine Uni, die eben dieses technisches Übersetzen anbietet. Und da habe ich mich halt kurzerhand beworben nach meinem Abi. Und eben jeder in meiner Umgebung meinte damals schon so, bist du dir sicher? Und das war noch auf Diplom. Also könnte eigentlich jetzt die Musik von Jurassic Park kommen, weißt du, so Dinosaurier, du. Und, ich war der letzte Studiengang mit Diplom. Mhm. Sprich, es gab halt 4 Semester vor Diplom und dann eben das ganze Restprogramm. Und jeder in meiner Umgebung meinte, wieso tust du dir das an? Und ich war fest davon überzeugt, das ist ja genau das, was ich brauche. Und ich habe es wirklich durchgezogen. Mhm. War dreimal im Ausland tatsächlich, ein halbes Jahr in Finnland und dann kam eben ein halbes Jahr Praktikum in Mexiko und dann eben noch Spanien und so. Und nebenbei gearbeitet noch die ganze Zeit. Ich glaube, von da an habe ich mein erstes Burnout schon mal mitgenommen. Mhm. Aber egal, die Sache, ich habe es durchgezogen und irgendwann mal habe ich mir so gedacht, okay, das ist jetzt fertig, das Ziel erfüllt quasi und was mache ich jetzt? Mhm. Und da fühlte ich mich auf jeden Fall zum ersten Mal verloren. Also nach dem Studium habe ich sofort meinen ersten Job gekriegt, aber das war halt nicht das Richtige für mich. Ich glaube, an dem Zeitpunkt, beziehungsweise schon früher, aber da habe ich zum ersten Mal erkannt, mir fehlt was. Mhm. Da bin ich ins Projektmanagement irgendwann mal gewechselt und zwischendurch, also ich hatte auch diese Zeit, wo ich gedacht habe, irgendwie, ich will mich verloren halt. Mhm. Ne? Da bin ich ins Projektmanagement gewechselt und ich hatte super viel zu tun. Internationale Projekte und dann halt in Deutschland und bla bla bla.
War das schon mit den Windkraftanlagen oder ist das hier davon?
Ja, ganz genau. Bei den genau.
Weil ich kenne natürlich Olgas Geschichte ein bisschen, aber genau.
Ja. Und ich dachte irgendwie, je mehr ich dann arbeite, desto ja erfüllter ist mein Leben. Und das war auch super interessant, ne? Also ich hatte Windkraftanlagen, Bauprojekte halt begleitet und Experten für Arbeitssicherheit und so halt organisiert und bla bla bla. Es war super interessant, super viel zu tun. Aber da habe ich auch weiterhin gemerkt, okay, mir fehlt ja wortwörtlich die Luft quasi, ne? Ich habe auf einmal so, das war kein Atemnot oder so, aber ich hatte irgendwie so Probleme beim Atmen gehabt Und natürlich mich durchchecken lassen, nix, alles wunderbar. Also ich war ja bester Gesundheit. Und ja, da ging
wie
ja
alt
die
warst Suche du damals durch. Schon? Also in der Situation, die du beschreibst?
Damals war ich ja so um die 30, würde ich mal sagen.
Und jetzt bist du so alt wie mein Mann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ungefähr.
Nee, zwei Jahre jünger als er.
Ach so.
Er ist doch 44 oder nicht? Und ich bin 42.
Ja, also okay, da bist du jetzt 42. Okay, verstehe. Also, verstehe. Mhm.
Genau. Mhm. Ah nee, da war ich noch junger. Das war noch in, Hamm. Naja, ist egal.
Atemnot, da sind wir stehen geblieben, da habe ich dich unterbrochen. Atemnot. Mhm.
Genau.
Das heißt, dein Körper hat dir damals schon Signale gegeben, Olga.
Das ist nicht das Richtige, genau.
Oder stimmt, das stimmt nicht.
Aber diese Zeichen, es geschehen so immer wieder. Ich weiß nicht, wer das macht, wer da oben so ein weiser, keine Ahnung, also weißbärtiger Mann eventuell sitzt, der irgendwelche Zeichen und Signale dir halt schickt und irgendwelche Situationen. Ich meine, wenn man bedenkt, also als ich in Hamburg noch meine Wohnung hatte und so, ne, es gab wirklich um die Ecke von meinem Haus so ein, den Laden liebe ich immer noch, ein Laden für Künstlerbedarf. Mhm. Ne? Und ich ging immer wieder an dem Laden so spazieren und ich verspürte immer wieder dieses Gefühl, so ich muss dahin. Aber was soll ich denn da? Malen kann ich nicht. Bla. Und irgendwann mal meinte mein Mann zu mir, wieso quälst du dich denn so damit? Geh doch rein und kauf dir was du brauchst. Mhm. Und ich so, ja, und was soll ich damit? Malen kann ich ja nicht. Und irgendwas. Aber diese Lust halt, ne, was zu kreieren, zu gestalten, die war ja schon damals da. Mhm.
Und ich hab ganz viele Zwischenfragen, bevor du jetzt in 5 Minuten deine ganze Lebensgeschichte erzählst. So. Mhm. Also, zurück nochmal zu der Story, als du gesagt hast, während des Studiums bist du schon gereist und dann warst du ein halbes Jahr in Finnland. Auf welcher Sprache hast du dich denn da unterhalten? Englisch oder hast du auch noch Finnisch gelernt oder wie?
Englisch und ich hatte tatsächlich davor einen Finnischkurs besucht und eben, ich meine, da sind ja schon 15 Jahre her oder sowas, aber ich meine tatsächlich auch einen Kurs auf Finnisch besucht zu haben, finnische Geschichte Finnlands oder sowas. Mhm. Auf jeden Fall gab es schon lustige Fächer, sag ich jetzt mal so, und Finnisch. Ja, ich war im Keller meiner Eltern unterwegs und da habe ich tatsächlich ein Lehrbuch gefunden, Finnisch für Anfänger, dachte mir nur so, ich mag das auf, weißt du, und sehe meine Handschrift, dass ich da tatsächlich irgendwelche Sätze auf Finnisch geschrieben hatte. Das hat mich, also es hat mich einfach fasziniert. So, wow,
aber Finnisch, also verstehen ist jetzt, wäre jetzt zu viel gesagt. Finnisch gelernt hast du nicht.
Nee.
Also, das
gehört jetzt der Vergangenheit.
Ein bisschen reingeschnuppert sozusagen. So, dann warst du in Mexiko ein paar Monate.
Also 6 Monate,
genau. 6 Monate in Mexiko.
Ja.
Was macht man denn 6 Monate lang in Mexiko? Also du hast da studiert, das ist ein Auslandssemester oder was hast du da gemacht?
Nee. Ich habe ein Praktikum bei Volkswagen da.
Ach so, du warst schon angestellt. Beziehungsweise.
Nee, das war ein Praktikum, also 6 Monate quasi. Ich habe da bei der Qualitätsabteilung halt gearbeitet und irgendwelche Texte halt übersetzt und halt alles Mögliche gemacht.
Das heißt, zu dem damaligen Zeitpunkt konntest du schon Spanisch, weil du das, wie lernt man denn Spanisch? Oder hast du das schon in der Schule oder wie kam denn die Liebe zur Sprache oder überhaupt zu Spanisch, zu dieser Sprache? Wie kam denn diese Berührung?
Oh, das hatte ich, also vor der Uni hat mich auf einmal der Virus der Spanischliebe überfallen quasi. Ich bin nach wie vor begeistert vom Spanisch, obwohl mein Spanisch mittlerweile schon so sehr gerostet ist, sagen wir es mal so. Mhm. Aber bei Bedarf spreche ich es halt, ne, nur ich verwende das ganz selten mittlerweile. Mhm. Die Frage kann ich dir auch nicht wirklich beantworten. Ich war auf einmal, ja, so fasziniert halt von Spanisch, das ist ja so eine richtig schöne melodische Sprache, sehr. Ich meine, du kannst ja irgendeinen Quatsch auf Spanisch erzählen, das klingt immer noch so, als ob du da, keine Ahnung, irgendeinen großen Dichter zitieren würdest. Ne? Und es war für mich, also man muss das, ich muss vielleicht dazu sagen, dieses Studium an sich, das war für mich Ja, das ist ja irgendwie so ein Akt des Wahnsinns gewesen, okay, eigentlich. Ich komme ja ursprünglich aus Russland und zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Studium angefangen habe, ich war seit 4 Jahren oder so erst in Deutschland. Ich hatte gutes Deutsch eben mitgebracht, also gute Deutschkenntnisse, bei wahrscheinlich B2, C1, so um den Dreh. Mhm. Ich hatte davor, also ich musste in Deutschland halt mein Abi nachholen, also 2 Jahre. Ich hatte in diesen 2 Jahren Englisch gelernt. Ich hatte davor nur eben Deutsch als Fremdsprache in der Schule gehabt. Und dann habe ich mich einfach mal so spontan entschieden, komm, ich studiere eben Englisch und Spanisch auf der dritten quasi Fremdsprache. Mhm. So.
Und also eigentlich war Deutsch ja für dich eine Fremdsprache. Ja gut, du hattest
ja, sag ich drauf, ja.
Aber trotzdem Englisch hattest du dann ja währenddessen, ja. Ja, warum nicht?
Einfach mal also, so nebenbei. Ja.
Also ich bin ja auch ein Einwanderkind. Mit 12 bin ich hergekommen. Ich habe mit Deutsch meine Schwierigkeiten gehabt, obwohl ich auch schon vieles verstanden habe. Ich musste Englisch und Französisch parallel lernen, also drei Fremdsprachen. Ja. Und Französisch ist bei mir überhaupt nicht hängen. Ich kann hier noch nicht mal, ich glaube, bis 1, 2, 3, also da hält schon auf. Ich kann noch nicht mal bis 10 zählen. Da ist nichts hängen geblieben. Travailler, das weiß ich noch, arbeiten. Also so bestimmt. Das ist irgendwie, aber ich kann mir gar nichts, insofern, und dann habe ich noch, genau, ich habe auch noch ein bisschen Spanisch gelernt in meiner Ausbildung, also ganz vergessen. Also ich habe null Berührung oder beziehungsweise Talent für Sprachen, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen finde ich das faszinierend, wie man dann als Fremdsprache auch noch einen draufsattelt und einen draufsattelt und einen draufsattelt. Und in deinem Studium ging es ja nicht nur ums Übersetzen, sondern um ein technisches Verständnis für, haben wir jetzt mehrmals gesagt, um Elektrotechnik und Maschinenbau. So, jetzt habe ich dich hochgelobt in
ja. Hat gut gedacht. Nee,
man muss es ja auch einfach mal zusammenfassend zu sagen. Also ich meine, das ist schon Hammer, ne? Also jeder, gerade so auch vielleicht auch eine Einwanderungsgeschichte hat und sowieso mit Integration und diesen ganzen mentalen Themen noch zu tun hat, plus Pubertät und sowas alles und Weiblichkeit, gibt es da noch diese Dinge. So, dann hast du aber ehrlicherweise eben in deiner Erzählung gesagt, da habe ich schon eigentlich mein erstes Burnout wahrgenommen, oder kannst du das jetzt rückwirkend erst so für dich feststellen? Oder war das damals schon klar, ich rutsche hier gerade in etwas rein, was mir nicht gut tut?
Ich sag mal so, ich habe es erst im Nachhinein mir gedacht, es könnte sein, dass es sich halt, weil ich hatte in meinem Projektjob dann mein zweites Burnout geholt. Da war ich auch 6 Wochen oder so krankgeschrieben. Es war schon halt Leben am Limit. Und da habe ich halt zum ersten Mal so nachgedacht, was war das denn im Studium? Weil es war ja kurz davor, als ich halt nach Finnland gehen wollte für 6 Monate. Ich musste halt meine Wohnung in Deutschland aufgeben. Ich musste noch die Stunden nacharbeiten an der Uni, die ich hatte. Ich musste noch einige Hausarbeiten abgeben, etc., etc. Und als diese ganze Stresswelle dann vorbei war und ich in Finnland war, habe ich auf einmal so gemerkt, es ist vielleicht nicht so einfach zu beschreiben, dass ich, also als ob diese Welt halt die Intensität der Farben verlieren würde. Mhm. Ne? Ich habe alles auf einmal, wie mit so einer grauen Schleier irgendwie wahrgenommen. Mhm. Es hat mich damals nur gewundert. Ich meine, das war 2009, genau, das war Herbst 2009, als ich nach Finnland ging. Mhm. Und damals hatte man noch nicht so viel Information, würde ich jetzt von meiner Seite behaupten wollen, also zum Thema Burnout oder bla 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 oder generell Sensibilisierung für diese mentalen Geschichten halt, ne? Und ich war in Finnland, ich habe ein wichtiges Zwischenziel erreicht quasi, aber ich konnte mich daran gar nicht mehr erfreuen. Das war nur so, okay, was ist so der nächste Schritt? Aber es müsste halt weitergehen, mehr erreichen, weitermachen, klarkommen mit dem finnischen Bildungssystem quasi an dem Zeitpunkt, ne? Also wo
wo bin ich da, etc., etc. Und ja, ich habe es halt einfach nur dastehen lassen sozusagen, mhm, ne, und halt weitergemacht, mhm, als ob halt nichts wäre.
Das heißt, beim zweiten, genau, Burnout, jetzt hüpfen wir wieder nicht zurück, sondern nach vorne in deinen, mhm, wichtigen Projektmanager-Job. Da ging es schon um die Windkraftanlage, viel Verantwortung, viele Millionen von Euros oder mehr als Millionen, nee, Millionen von Euros. Und da hattest du den echten ersten Burnout und konntest da erst die Parallelen ziehen zu der damaligen Zeit wahrscheinlich. Beschreib mal die Situation. Mhm. Und ich komme auch gleich zurück nochmal zu dieser Hamburger Situation, als der Mann gesagt hat, jetzt kauf dir mal ein paar Pinselchen und fang mal an zu malen, wenn ich das so reizt. War das damals schon Thema, als du dann in diesem Burnout warst? Hast du schon angefangen zu malen damals oder ist das vielleicht sogar der Auslöser gewesen?
Logisch. Ich habe zwischendurch auch angefangen zu malen. Entschuldigung. Aber ich dachte, naja, wie man so schön denkt halt, bin ja nicht gut genug und ich habe alles halt weggeschmissen. Mm. So viele 1.000 Euros habe ich weggeschmissen. Nee, Quatsch. Mm. Aber ich habe halt gemalt und ich hatte gemerkt, okay, das tut mir halt gut. Das tut mir gut, in diesem kreativen Flow zu sein, um eben abschalten zu können von dem. Nein, nicht falsch verstehen. Ich habe geliebt diesen Projektmanagement-Job. Also das war für mich halt so, ha, ich habe so viel Neues gelernt, ich habe so viel über mich selbst gelernt. Aber andererseits, also 24/7 im Einsatz zu sein, das war irgendwann mal halt zu viel. Und als Ausgleich habe ich angefangen zu malen. Und dazu, ich weiß es nicht, ob du diese Geschichte kennst. Ich habe irgendwann mal meiner Mutter gesagt, Mama, es zieht mich immer mehr Richtung Kreativität. Ich möchte mich mehr damit befassen und eben auch, ja, so einen zeitlichen Raum quasi für mich kreieren, dass ich eben mich damit befassen kann. Und dann meinte sie zu mir, an der Stelle wundert's mich halt gar nicht. So, wie meinst du das denn? Und ich so, weißt du das nicht mehr? Du konntest noch kaum laufen, hast aber angefangen zu malen. Mhm. Und du warst ja nicht mehr zu stoppen. Du warst immer am Malen und ja, irgendwann mal gab's halt keine freie Stelle so auf der Höhe, ja, meiner Größe damals. Mhm. Also mit 2 oder was. Und irgendwann mal haben Papa und ich eben uns gedacht, ja, irgendwas muss halt in die Richtung passieren, weil ja, wir haben keine Tapeten mehr, so die frei sind quasi. Und die haben mir, also irgendein Raum zwischen dem Kleiderschrank und, ja, keine Ahnung, eben so ein Abstellraum oder so, ist mir dann, also ist meiner Kunst damals schon zum Opfer gefallen und da war ich immer halt da und ich hatte schon als kleines Kind immer gemalt. Also meine Mama meinte auch, man konnte dich immer da in diesem Raum finden und zuerst waren es halt irgendwelche Kriki, keine Ahnung, aber dann konnte man schon so Gegenstände erkennen, was du malst und so, nur und das hat mich gewundert, ich habe es komplett vergessen, weil als ich halt klein war, ist meine Mama auch an Krebs erkrankt. Mhm. Und die war ja für einen Monat war sie weg. Also soweit ich die Geschichte so in meinem Erwachsenenalter interpretiere, keiner wusste so genau, wann sie zurückkommt, ob sie zurückkommt. Sie hatte Schilddrüsenkrebs gehabt, beziehungsweise einen Knoten und es musste halt untersucht und dann rausoperiert werden. Und anscheinend habe ich entweder Angst gekriegt oder so, oder, also ich weiß ja nicht, ich kann mich daran nicht erinnern, vielleicht haben Erwachsene irgendwie anders oder halt darauf reagiert und mir Angst eingejagt. Auf jeden Fall, seit dieser Geschichte habe ich halt aufgehört zu malen. Als Kind. Und das war so ein Tabuthema. Ich bin damit groß geworden, mit der festen Überzeugung, ich kann gar nicht malen. So. Ich kann gar nicht malen, das ist ja halt, also liegt mir nicht und überhaupt, ich muss halt was, ja, sehr Ernsthaftes halt machen.
Aber du hattest ja sicherlich Berührung immer wieder mal mit Kunst. Ich meine, in der Schule hat man ja Kunst irgendwie, oder
Ja, schon. Aber das war halt, ich kann mich noch ganz gut erinnern, es gab halt im Kindergarten so einen Test, also um irgendwie, also zwischen Kindergarten und Schule, da muss man doch irgendeinen Menschen haben.
Ja, okay.
Genau. Und ich habe den gemalt und dachte mir so, oh mein Gott, wie hässlich ist das denn? Sowas halt. Mhm. Ne? Und das war ja, das ist ja eben, irgendwie konnte sich diese Überzeugung über die Jahre sich sehr verfestigen eben, dass sie halt Kopf. Gar nicht kreativ.
Genau. Also es war noch nicht mal von außen, sondern du hast dieses Malen verbunden mit diesem Schmerz. Mama ist krank, warum auch immer.
Anscheinend, ja.
Und ab da malst du nicht mehr. Krass. Nee, kannte ich noch nicht, die Geschichte. Okay, und dann, jetzt bist du wieder Projektmanagerin. Der Job hat dir unheimlich Spaß gemacht. Und dann kommt das Burnout, weil du sagst, also ich habe nur noch funktioniert und ging gar nichts mehr. Beschreib mal die Situation. Was bedeutet das? Also hast du einen Zusammenbruch oder wie hat sich das bei dir geäußert? Welches?
Das passierte so schleichend, würde ich mal sagen. Eines Tages, also man muss ja dazu sagen, ich war fester Überzeugung, dass wenn ich halt sogar um 10 Uhr abends irgendwelche E-Mails beantworte, dass ich meinen Rechner ständig bei mir trage, weißt du, mein Baby, ich habe da so viel zu tun und so, das ist halt die normale Situation, das muss halt so sein. Und irgendwann, ich habe es halt nicht kommen sehen, dass ich eines Tages im Büro saß, nach irgendeinem ganz normalen Arbeitstelefonat auf einmal gemerkt habe, dass ich weine. Ich konnte das gar nicht mehr stoppen. Es war so ein Zeitpunkt, an dem ich verstanden habe, okay, meine Emotionen sind komplett von meiner internen Steuerung befreit. Weißt? Also ich war irgendwie auf einmal, als ob ich auseinanderfallen würde. Und da war ich bei, und ich habe das gar nicht als Burnout selber eingestuft, sondern ich war dann bei meiner Hausärztin und meinte zu ihr, irgendwie verstehe ich mich selbst nicht mehr. Ne? Meine Gefühle machen, was sie wollen, mein Körper macht, was er will, beziehungsweise gar nichts irgendwie. Ich fühle mich super alt an dem Zeitpunkt. Und die hat mich so angeschaut und meinte, dass es ist ihnen schon klar, dass sie nicht nur kurz vom Burnout, sondern mittendrin statt nur dabei. Okay. Und für mich war es halt so, okay. Und da gab es halt eine Krankmeldung sofort für 6 Wochen.
Okay, verstehe. Mhm.
Genau. Und da war also dieses schmerzhafte Erkenntnis halt, oh, so geht's halt nicht weiter. Spoiler, es ging so weiter. Über mehrere Jahre.
Das heißt, du kamst dann nach Hause und hast gedacht, okay, sollen die erzählen, aber ich mache trotzdem weiter, weil ohne mein Baby kann ich nicht leben. Oder wie darf man sich das vorstellen, ohne mein Laptop-Baby?
Also, die 6 Wochen habe ich mir tatsächlich Zeit genommen, um eben wieder auf die Beine zu kommen. Aber diesen Job, also dieses Riesenprojekt, habe ich tatsächlich noch 2-3 Jahre weitergemacht.
Also du warst in einem festen Projekt fest.
Ja, das ist ja quasi im Projektmanagement, in der Projektmanagement-Welt heißt das eigentlich ein Projektprogramm, wo mehrere Projekte dazugehören. Mhm. Und jede Baustelle ist halt eben ein kleines Projekt an sich. Mhm. Und die Windkraftanlagenbranche ist halt sehr schnelllebig. Dementsprechend kann es halt innerhalb von mehreren Wochen vorbei sein. Und dann startet es halt wieder von vorne und irgendwo anders. Und ich bin ja in dieses Projekt reingerutscht oder in dieses Programm halt, wo die ganze grüne Welle eben an erneuerbaren Energien in Deutschland erst losging, also 2014 halt. Und es wurden sehr viele davon halt in Deutschland gebaut und es musste sehr viel halt koordiniert und gesteuert, gemanagt werden, wie auch immer. Dementsprechend war es halt interessant, war es super neu und aufregend, aber eben auch anstrengend.
Hattest du zu der Zeit schon gemalt? Weil du hattest ja erzählt gerade, du hast irgendwann mal angefangen, dann doch zu malen. Auf Rat deines Mannes, jetzt kauft jemand noch ein paar Pinsel.
Genau.
Da hast du schon gemalt, aber die Bilder sind alle im Müll gelandet. Du hast die alle weggeschmissen.
Ja, genau.
Zu der damaligen Zeit. Wann kam zum ersten Mal die Idee, vielleicht auch von außen, jetzt könnte ich das mal auch mal hängen lassen und nicht wegschmeißen?
Naja, irgendwann mal kam ja erstmal die Idee, wie wäre es denn damit, dass ich allein für mein Zuhause irgendwas halt kreiere, was man aufhängen kann. Und nicht nur was Kleines, was zum Wegschmeißen quasi produziert. Und auf einmal merkte ich, okay, das hat so gut getan. Weißt? Dieses, und das sieht eventuell nicht so schlecht aus. Und ich würde mal sagen, als ich dann nach der Ursache von diesen Atemnotgeschichten halt gesucht habe, ne? Je mehr ich mich auseinandergesetzt habe, desto mehr war ich kreativ tätig. Und irgendwann mal hatte ich schon so eine beachtliche Menge an Bildern zu Hause. Und dann kam ja die Idee, vielleicht brauche ich tatsächlich einen kleinen Shop oder so, wo ich das eventuell ausstellen kann. Aber nee, davor wäre wichtig halt zu erzählen, wie ich selber damit umgegangen bin. Lustigerweise, ich meine, jetzt ist es lustig. Oder jetzt ist es halt so, ja okay, ich verstehe ja, da sind ja einzelne Phasen von diesem Weg oder einzelne Schritte, die ich auch halt wahrnehmen musste. Aber damals war es mir peinlich zu sagen, ja, weißt, ich male zum Beispiel.
Ja, natürlich, du bist so diplomierte, also Entschuldigung,
ja,
bitte.
Eben,
also, du beschäftigst
eben.
Ja mit also, wichtigen Dingen des Lebens. Ja.
Ganz genau, ja. Erwachsene Menschen machen eben erwachsene Jobs und nicht halt sowas. Bilder. Nee, genau. Und
verrückte Welt, ja.
Und ich kann mich noch an die Geschichte erinnern. Ich saß bei der Maniküre bei einer guten Freundin von mir und meinte zu ihr so, ja, wart, ich male nebenbei. Und dann meinte sie zu mir, ja, zeig doch mal was. Und das war für mich so, oh, nein.
Ja, verstehe.
Und da waren es auch die ersten Schritte. Ich meine, das ist schon beachtlich, dass ich, also für jemanden wie mich ist es halt wirklich schwer gewesen zu sagen, okay, ich möchte in diese Richtung gehen. Und ich möchte auch meine Kunst zeigen. Das war, ich kann mich noch sehr gut erinnern an meinen ersten Instagram-Account. Okay, den Account zu erstellen war es halt nicht schwer. Aber dann so, ja, warte, und jetzt muss ich hier nicht nur meine Kunst posten, sondern noch was dazu sagen. Und es könnte sein, dass Leute dazu kommen, die das eventuell bewerten können. Oh mein Gott. Gott, das war eine Katastrophe für mich. Und irgendwann habe ich tatsächlich damit aufgehört, weil der Druck halt enorm war.
Okay. Ja, aber natürlich bekamst du denn negative...
Ja, ich bekam so Feedback. Ich meine,
von
die Anzahl der Follower war sehr überschaubar, sagen wir es mal so.
Aber Menschen, die dich kannten oder von unbekannten Menschen?
Von Menschen... Primär war es halt von Menschen, die mich kannten oder kaum kannten, aber sich das Recht genommen hatten, meine Posts und meine Stories zu bewerten. Und dann kam auf einmal so, an deiner Stelle würde ich das komplett anders machen.
Ach so.
Weißt du, jetzt bin ich so genug zu sagen, weißt du was? Du bist nicht an meiner Stelle, also kümmere dich doch mal um deinen eigenen Kram, weißt du?
Ja.
Aber damals war es halt so, es hat mich tief getroffen, ja. Also so Hater oder so hatte ich nicht zu dem Zeitpunkt. Ich hatte generell in der ganzen Zeit halt in diesen Jahren nur einen Menschen, der mir gesagt hatte, Alter, das ist so grottenschlecht. Das kann man, wie hat derjenige das formuliert? Das ist irgendein Mensch halt, irgendein Internetmensch gewesen, der mir gesagt hatte, das ist so schlecht, das kann man nicht mal bei irgendeiner Transparty auf dem Klo oder so aufhängen, weil es halt so total scheiße ist, ne? Auf Deutsch gesagt. Also, das saß tief.
Also konstruktiver, richtig konstruktiver Kritikpunkt. Okay, verstehe.
Ja, genau.
Genau. Also saß tief, verstehe. Ja. Aber jetzt unabhängig davon, dass da auch Leute im Internet bekloppte Dinge sagen, haben bestimmt auch ganz viele schöne Dinge gesagt. Vermute ich doch.
Ja, das schon, klar, klar. Und irgendwann mal bei meiner sehr schüchternen Internetseite, beziehungsweise bei meinem Account, damals mit meinen überschaubaren, keine Ahnung, 10 Follower oder so, flatterte auf einmal die Einladung zu einer Ausstellung rein. Und es war kurz vor dem Corona-Shutdown. Oder, ja, es ging halt in die Richtung schon. Ja. Sprich, 2020 war das, oder so. Ja. Und da stand halt bla bla bla, wir laden Sie ein zu einer internationalen Ausstellung nach Italien. Jetzt stellst du dir mal vor, wie ich darauf reagiert hatte, so, haha, pardon, verarschen kann ich mich auch alleine, weißt du, so, ne, also das sind bestimmt Betrüger, habe ich mir gedacht. Weil wer interessiert sich denn bitte für meine welche Ausstellung bitte, hallo?
In Mailand.
Aber
sag jetzt nochmal, Italien in Mailand, oh Mann. Ja.
Ja, und ich so, ja, wie, und ich schicke meine Bilder dahin. Und wieder, deswegen sage ich ja, mein Mann ist mein größter Unterstützer und mein Mann meinte zu mir, sag mal, was hast du denn zu verlieren? Außer, die bekommen die 3 Bilder von dir oder so, ne? Und ich so, klingt plausibel.
Vernünftig, der Rat, ja, okay.
Okay, hast recht, wieder mal, ja. Und die haben sogar ein Thema vorgegeben. Und das Thema entsprach lustiger, erstaunlicher, wundervollerweise dem Zustand, in dem ich mich damals befand. Ja. Nämlich, das Thema war ja die Begegnung, aber Begegnung mit sich selbst, weißt du? Und so entstand meine Serie, die eben aus 3 Bildern besteht. Mhm. Also ich spiele immer wieder mit dem Gedanken, also die Serie halt fortsetzen zu lassen und weitere Bilder entstehen zu lassen. Aber das ist ja momentan noch ein Gedanke, weil das, also diese Transformation von mir nahm dann weitere Züge an, halt, ne? Wie du halt kannst ja sprechen. Ich habe diese Bilderserie entstehen lassen und auf einmal dachte ich mir so, oh, ich möchte nicht nur ein Bild dahin schicken, sondern 3. Mhm. Und es ging ja darum, dass ich halt, irgendwie kann ich langsam gar nicht mehr reden, ging ja darum, dass ich im ersten Bild den Zustand der Suche festgehalten habe. Weißt du, dass du das quasi schon fast physisch oder in meinem Fall sogar sehr präsent physisch spüren kannst, okay, irgendwas verändert sich in dir, aber du kannst es halt noch nicht in Worte fassen. Aber diesen Zustand des Diskomforts eben, du begibst dich dann endlich auf die Suche und dann entstand quasi das zweite Bild daraus, eben die Suche, was verändert sie denn in dir überhaupt? Wie kommst du denn? Es ist ja quasi wie so ein Computerspiel im Grunde genommen. Du springst ja vom Level zum Level eben. Das ist ja deine Transformation. Und eben, ich habe das, ich habe so ein Bild kreiert, wo wirklich alles in Bewegung gesetzt wurde, wo es eben dann zum dritten Bild kam, zu dieser inneren Explosion, so nach dem Motto, herzlich willkommen, du hast ein Level freigeschaltet quasi. Und ich habe das dahin geschickt, also, und das war für mich eine erste Erfahrung und erste, aber ja, so Erkenntnis quasi, ich kann mehr und ich will auch viel tiefer gehen mit meiner Kunst und ich will durch meine Kunst mit der Welt kommunizieren quasi. Und so ging es halt weiter. Da folgten weitere Einladungen und ja.
Also in Mailand war so dein Durchbruch sozusagen? Also bist du da selbst hingefahren oder durftest du die Bilder verschicken? Oder wie darf ich mir sowas
vorstellen? Ich habe die Bilder verschickt, und aber leider, der Zeitpunkt war halt nicht so günstig, da ich nicht dahin reisen durfte. Italien hatte wirklich sehr strenge Regeln gehabt mit sogar, dass man im Hotel bleiben musste für mehrere Tage oder was, als Quarantänmaßnahmen, sowas. Aber im Nachhinein habe ich noch in Genua ausgestellt zum Beispiel, und war halt schon interessant, also diese Erfahrung mitzunehmen, selbst in dieser Corona-Zeit. Echt? Das war, also man könnte ja mehr machen, also was meine Kunst angeht, sage ich jetzt ganz ehrlich, aber in mir fand zu dem Zeitpunkt dieser Kampf, was mache ich denn? Mhm. Projektmanagement? Ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Gab es doch so ein Buch, ne? Mhm. Und eben, ja, wer bin ich denn? Also da kam ja wieder diese Krise, ja, Leute, hilft mir doch mal auf die Sprünge, was mache ich? Diese Bestätigung, weißt du, die Suche nach Bestätigung so. Bis ich dann irgendwann mal schmerzhaft gelernt habe, hey, du musst erstmal dich selbst wahrnehmen. Mhm. So, ne? Aber das hat mehrere Jahre gedauert, bis ich an dem Punkt halt ankam.
Olga, wir kommen jetzt zu deinem schmerzhaften Punkt. Ja. Danke für deine Story bis dato. Da kann man ja schon mal mindestens eine Serie, ein Film reicht gar nicht, eine Serie mit füllen. Und trotzdem hat unsere Stunde leider auch nur eine Stunde. Ich würde gerne den Switch machen. Du hast das gerade so schön beschrieben, ich konnte mich da richtig reinversetzen. Ich kenne natürlich deine drei Bilder. Ich wollte mir auch unbedingt irgendwo zeigen, im nicht nur die, sondern auch viel mehr von dir in dieser Erzählung. Und du hast gerade gesagt, bitte?
Ich sage super gerne, danke. Ja.
Und du hast gerade gesagt, dann war dann dieser Zwiespalt und der Kampf und die Einladung nach Mailand, was natürlich krass ist, nicht? Ich meine, da zeigt es mir wieder, Social Media blöd und alles verpönt und alles zu viel, aber guck mal, das war auch deine Chance, ne? Und mittlerweile hat dein Account was? 10.000 Followern, also du bist ja voller.
Nee, da wäre ich halt ein bisschen vorsichtiger mit dem Account.
Okay, dann
erzähle ich auch gleich, warum.
Nee, das kannst du gerne. Also wir müssen jetzt gar nicht so viel über Social Media sprechen. Ich will einfach nur damit sagen, das kann eine Chance sein und man hat dich da entdeckt oder wie auch immer, ne? Oder man kann das auch weiterhin tun natürlich, ne? Olga so malt noch und malt schicke, tolle Bilder. Und dann kam dieser Schmerzpunkt und der hat dich quasi in die Knie gezwungen und hat dich entscheiden lassen in der Historie, ob Projektmanagement oder Kunst. Und lass uns da gerne reingehen. Schmerzpunkt. Mhm. Ne, du hast ja ein paar schon berichtet, aber das war immer noch nicht genug. Irgendwie hat sich das Leben für dich noch einen weiteren, heftigeren Schmerzpunkt nicht nur vielleicht nicht ausgesucht, sondern ich weiß nicht, wie du das siehst, wäre jetzt spannend zu erfahren, ob das so ein Schicksalsthema, also glaubst du an Schicksal oder ist es etwas, was du als Konsequenz hinnehmen musstest, weil du die ersten beiden Anzeichen, vielleicht noch ein paar Anzeichen mehr, auch Atemnot, damals nicht kapiert hast, sondern es musste jetzt krasser kommen. So, erzähl mal, was meine ich damit?
In dieser einen Phrase so viele Fragen gestellt.
Entschuldige bitte. Also erstmal, was war dein Schmerzpunkt? Oder zoom mal in die Situation rein. Du warst ja irgendwann mal im Krankenhaus und
Also Mai 2024 bekam ich meine Diagnose, dass ich halt Brustkrebs habe. Und eine sehr aggressive Form davon, eben, also ein Riesentumor ist innerhalb von wenigen Wochen entstanden. Ich bin ja eigentlich zu meiner Frauenärztin gegangen mit der Frage, oh, was ist das? Hab dann Antibiotika gekriegt und das hat irgendwie gar nichts bewirkt. Und dementsprechend bin ich weitergeschickt worden und das ist halt so. Also meine Psyche konnte das auch nicht wirklich verarbeiten, so schnell ging es halt, ne? Und ja, da ging ein komplett neuer Lebensabschnitt für mich los. Denn man musste jetzt, man sagt ja immer so schön, es passt ja alles, wenn die Gesundheit mitmacht, ne? Aber, wir sind ja so von der Gesellschaft, von dem System quasi so dressiert, ne? Man muss ja mehr leisten, und Gesundheit, die Gesundheit bleibt irgendwo so auf der Strecke, ne? Also man arbeitet sich erstmal kaputt, bis man merkt, okay, hätte ich davor mal was anderes gemacht. Naja, und das war halt bei mir auch so. Auf einmal musste alles halt auf Pause gestellt werden, weil selbst mein Onkologe meinte damals, sie haben ihre Untersuchung erst in 2 Wochen. Selbst da hat er gesagt, nee, das dauert mir zu lange, weil es halt so aggressiv war. Ne? Dementsprechend, die Chemo ging auch sehr schnell los und ich musste schon auf eine schmerzhafte Art und Weise halt erstmal alles pausieren, alles wirklich neu überdenken oder was weiß ich, alles neu gestalten, damit ich das überhaupt halt irgendwie hinkriegen konnte. Also es folgten 6 Chemos und dann 2 OPs und danach eine neuartige Therapie eben und Bestrahlung und sprich 2024 war echt interessant, also sehr, 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 sehr davon halt bestimmt, also von den ganzen Therapien. Und eben Ende letzten Jahres hatte ich auch noch 2 OPs und lustigerweise Ende diesen Monats habe ich noch eine OP. Hoffentlich danach ist es halt vorbei. Und für mich, was hat das denn mit mir gemacht? Also zu deiner Frage zurückzukommen, was war das denn für mich? Im Grunde genommen bin ich, klingt ein bisschen schräg vielleicht, ich weiß. Ich bin dieser Krankheit sehr dankbar, weil sie mir eben diese sehr tiefsinnige Transformation erlaubt hatte oder möglich gemacht hatte, dass man halt, dass ich aus diesem Hamsterrad ausgestiegen war und eben gesagt habe, so bis jetzt und nicht weiter, ich muss erstmal überhaupt auf die Beine kommen, bis ich dann, was weiß ich, alle Honorare dieser Welt verdienen kann und so. Ich muss erstmal verstehen, wer bin ich denn überhaupt? Was bestimmt mein Leben jetzt? Wie will ich denn weiterleben? Weil eine Freundin von mir, schöne Grüße gehen raus an die Person, die meinte zu mir, weißt du was, meine Liebe, du hast geschafft, aus diesem Hamsterrad auszusteigen. Jetzt tu doch alles dafür, dass du nicht wieder da drinnen landest. Und ich fand das so super weise, weißt du, weil das geht tatsächlich super schnell. Ich krieg immer wieder Anfragen für irgendwelche Projekte und ja, hier kommen sie dahin und bla bla und Honorar XY, weißt du, sich Z und sowas. Und natürlich klingt das halt sehr verlockend, aber für mich ist es halt jetzt keine Prio 1, sagen wir es mal so. Ne? Und für mich war das auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich meine, es gab davor auch viele Zeichen. Zum Beispiel, ich kriege ein Projekt und auf einmal kommt eine Absage. Ne? Ich bin ja selbstständig als Projektmanager gewesen. Ja. Ich dachte mir nur so, hä? Aber ich war ja innerlich schon bei meiner Kunst. Nur ich konnte es mir, ich habe auch Werke verkauft und so, aber ich konnte mir das selber nicht erlauben, zu sagen, hey, ich bin Künstlerin und nicht Projektmanagerin. Und jetzt dank den letzten 2 Jahren sage ich tatsächlich jetzt, was machen Sie beruflich?
Und?
Ich bin Künstler.
Sagst du das? Juhu!
Aber,
ja, geil.
Aber. Wenn ich irgendwelche Formulare irgendwo ausfüllen muss, weißt du, das steht bla 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 und Name, Vorname, wie auch immer, und dann steht ja, was machen Sie beruflich? Da schreibe ich tatsächlich noch rein Projektmanagement. Weil ich sag mir, ja, das ist ja einfacher, ja, zu sagen, ich mache Projektmanagement, als zu sagen, ja, ich mache, weil, naja, dann könnte ich mehrere Stunden lang reden oder wie auch immer. Deswegen schreibe ich einfach ein
Projektmanagement. Also in offiziellen Fragen beantwortest du immer noch sehr, sehr, wie sagt man, professionell. Und so in privaten oder Begegnungen, persönlichen Begegnungen, sagst du dann, ich bin Künstlerin. Und das ist ein großer Schritt.
Ja.
Und fühlst du dieses ich bin Künstlerin, oder hast du immer noch so ein bisschen Scham in diesem Wort oder noch nicht mehr?
Was würdest du sagen? Ich würde sagen, nicht mehr. Mhm. Zumal, also diese 2 Jahre war ich ja nicht nur irgendwie krank und so. Du kennst mich ja, ich kann ja nicht ruhig sitzen, ich muss was machen. Ja. Und ich habe mich komplett neu aufgestellt, selber, von alleine. Also die Strategie geändert, meine Webseite selber aufgestellt, also den Instagram-Account, falls da jemand reingucken sollte, ist es ja noch in Entstehung. Gott. Weil davor war es halt immer, ja, okay, hier ein Bild könnt machen, damit was ihr wollt. Oder? Und ich habe halt nicht großartig was gepostet oder bla bla. Ich nehme das erst seit kurzem ernst und das zeigt so erste Ergebnisse. Mhm. Aber die Konsequenz, also dieses konsequente Posten und so, das war halt nicht vorhanden. Deswegen, was du davor meintest mit, ja, du hast so viele Follower, der Account durch meine Krankheit auch war ja komplett tot, von daher. Falls jemand irgendwelche Likes verteilen möchte bei mir auf dem Account, kann gerne machen. Bin sehr dankbar für die Sache, also die Eigenwerbung in eigener Sache.
Absolut. Ja, unbedingt. Mhm.
Von daher, also ich habe tatsächlich, ich sag mal so, ich habe endlich gelernt, mir selbst gegenüber Respekt zu zeigen und dem, was ich mache. Und diese innere Beziehung quasi zu mir selbst, die ist ja auch viel tiefer geworden. Und dadurch sind auch meine Bilder eben, wir haben schon darüber gesprochen, die Tiefe meiner Bilder, die war ja halt, oder meine eigene, ne, die war ja immer da. Aber jetzt habe ich mir halt selbst erlaubt, die Welt quasi daran teilhaben lassen. Mhm. So, ne? Mhm. Dementsprechend, was Krebs angeht, die Geschichte hoffentlich gehört jetzt komplett der Vergangenheit an. Und ich darf dann, ja, das ist ja wie so ein Tetris-Spielen bei mir gewesen, weißt du, zack, ist alles verschwunden, was ich davor gemacht habe, und ich darf jetzt bei Null quasi anfangen, also nicht komplett bei Null, aber trotzdem mit komplett neuen Erkenntnissen eben, was mich selbst angeht und meine Kunst. Und deswegen bin ich sehr dankbar eben dem, was so in den letzten 2 Jahren passiert
ist. Heftiges passiert ist. Das heißt, also Projektmanagement ist komplett AD. Hast du dein Riesenprojekt noch zu Ende machen können oder musstest du das schmerzhaft abgeben an jemanden?
Nee, also ich hatte auch nach diesem Projekt eben weitere Projekte gemacht in unterschiedlichen Branchen, genau.
Das heißt, die Windkraftanlagen, die stehen, also die sind jetzt nicht wegen deinem Krebs nicht entstanden, sondern...
Nee, also...
Ja, aber das ist ja auch immer so ein Häkchen machen, ne? So ein Häkchen kannst du ja dran machen und du brauchst ja gar nichts vorzuwerfen und deinem Krebs auch nichts vorzuwerfen. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Beziehung du zu deinem Krebs, ich nenne das jetzt so, wie es ist, zu deiner Diagnose stehst. Ist das hier so ein Kerl in dir, mit dem du manchmal redest? Oder du hast mit dir selbst eine innere Beziehung aufgebaut durch dieses Wesen, so nenne ich das mal, keine Ahnung, ob ich stelle mir das jetzt nur gerade vor. Ist das etwas, mit dem du auch eine Beziehung irgendeine aufgebaut hast? Oder gehört er einfach zu dir? Ist verschlungen mit deinem Körper, mit deinem Ich, mit deinem Sein? Oder ist das so ein Fremdkörper immer noch? Ich meine, der ist ja nicht mehr da, das ist ja schon mal gut. Yeah. Aber wie
war das?
Dieser Kerl da? Ein kleiner Hobbit? Oder wie? Hast du da ein Bild so? Oder gar nicht?
Mir ist gerade so eingefallen, ich habe von jemandem gehört, ja, ich möchte auf jeden Fall, dass das Ding aus mir rauskommt und keine Ahnung, schnell weg, ihr könnt alles abschneiden, was ihr wollt. Ich hatte das gar nicht.
Nee.
Das war für mich eher Ja, wie war das denn überhaupt für mich? Das ist wie so ein, ja, okay, da muss ich jetzt quasi durch. Ich muss jetzt nicht unbedingt dem Tumor nachweinen oder so, ne? Also zu sagen, ja, was hast du denn mit mir gemacht? Und eben meiner Brust nachtrauern, weil ich eben die dadurch auch verloren habe. Ist auch für mich so ein Punkt, über welchen ich auch öffentlich halt gar nicht rede oder in den Social Media, klar, zeige ich ab und zu, wenn ich halt im Krankenhaus bin oder so, oder irgendwelche Fotos, wo ich halt keine Haare habe oder wenn es halt wieder irgendwann mal in 3 Monaten ist es wieder soweit, also das sind halt 2 Jahre seit der Diagnose, aber das war's auch schon. Ich vergötere das nicht oder ich mache halt, es gibt Leute, die dieses Bedürfnis haben, darüber zu reden oder so, ne? Ich habe das nicht. Ich hatte das nur halt, okay, das ist die Situation, in der ich mich befinde. Ich habe das halt etwas unterschätzt, also die Schwere der Behandlung und was es halt mit einem macht, das habe ich unterschätzt, gebe ich sehr offen zu. Aber dass ich halt mit dem Tumor irgendwie viele Gespräche geführt hätte oder so, oder gesagt habe, ja, warum ausgerechnet ich oder sowas, das hatte ich gar nicht. Ich hatte nur, ich meine sogar, ja, es klingt halt merkwürdig. Aber ich hatte, ja, ist halt so. ich hatte, als ich 20 war, also in den 20ern, sagen wir es mal so, ich hatte einmal schon eine, ja, das war wie so ein, keine Ahnung, Schuss durch den Kopf, so, ne? Was machen denn meine Kinder? By the way, ich habe keine Kinder, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, was machen denn meine Kinder, wenn ich mit 40 nicht mehr da bin? Das habe ich in meinen 20ern gedacht. Anscheinend ist es irgendwo so nach all der Geschichte meiner Mutter eben, dass sie das mit 40 gehabt hatte. Ich vermute sogar diese Vorahnung, dass ich das irgendwann mal, oder diese Angst eben, dass ich das irgendwann mal kriegen könnte, war schon halt vor mehreren Jahren eben da. Ne? Und als ich 40 geworden bin, da kann ich mich noch an dieses Gefühl erinnern, bin 40 geworden und ich habe nix. Und dann, ich bin im November 40 geworden und eben im Mai habe ich meine Diagnose gekriegt, von daher. Also die Geschichte hat mich schon so ein bisschen nachgeholt. Ne? Aber dass ich sag,
aber als es dann im Mai kam, kam dann so ein Gedanke, wusste ich's doch, da ist es.
Ja, das war schon so eine Vorahnung schon und irgendwo, okay, das war sogar vielleicht, weiß ich nicht, jetzt versuche ich dieses Wort halt zu verstecken, aber das kommt halt aus mir raus, so, das war irgendwo logisch, weil, dass ich dann das gekriegt habe. Von daher, es hat mich einerseits gewundert, dass es doch dazu kam, aber andererseits ganz tief im Inneren habe ich es vermutet, dass ich das bekommen werde.
Krass. Also interessant. Ja. Ich hatte gerade den Gedanken, der Krebs hat dich von der Kunst weggebracht und zur Kunst wieder zurückgeführt. Der Krebs deiner Mutter.
Das stimmt allerdings. Ja.
Der Krebs deiner Mutter hat dich davon abgehalten und jetzt kommt das ist schon eine krasse, irgendwie eine Verbindung alles. Das hat irgendwie alles miteinander zu tun, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall.
Hammer. Was sehen wir noch von dir in den nächsten Monaten? Ich meine, jetzt wirst du erstmal operiert. Ich wünsche dir natürlich viel Glück und von Herzen auch wirklich wünsche ich dir, dass ich nenne ihn jetzt den kleinen Hobbit, auch wenn du den nicht so nennen möchtest, wirklich für immer deinen Körper, deinen wunderschönen und wichtigen Körper verlassen hat. Und was ist, ich denke mal, dein Kopf rattert, ja, du bist ja einerseits natürlich ein kreatives Wesen, aber du hast ja durch deine ganzen analytischen und so super wichtigen, strukturierten Jobs sicherlich auch viel Struktur gelernt und Planung und Projektmanagement. Also ich nehme an, in deinem Kopf sind ja beide Welten noch vorhanden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du von dieser Planerin auch nicht wegkommst und Strategin und so.
Ja, allerdings, ich schreibe mir tatsächlich jeden Morgen eine To-Do-Liste.
Ja, das mache ich auch. Und interessant, genau, also das sind ja zwei komplett verschiedene Welten und trotzdem ist es schön, beide zu haben, könnte ich mir gut vorstellen, weil ich das auch so ein bisschen nachfühlen kann. Weil ich auch mittlerweile mehr kreativ arbeite und mit Menschen und eigentlich so in der Historie so sehr strukturiert arbeiten gelernt habe. Und ich gerade merke, wie mir das hilft, auch dieses strukturierte Arbeiten, auch im Kreativen, gerade wenn es dann ins Business reingeht und verkaufen und irgendwie präsent sein und Gedöns.
Ja.
Also was wird von Olga Bieberdorf in den nächsten, weiß ich, Jahren zu sehen sein, zu hören sein? Hast du da Visionen bestimmte?
Ich gehe noch einen Schritt zurück auf die Krankheit eben. Mhm. Jetzt im Dezember bin ich operiert worden, ne? Und es war halt eine lange und schwere OP und es hat halt super lange gedauert, bis ich mich davor einigermaßen erholen konnte. Mhm. Aber in der Zwischenzeit war es halt für mich super interessant. Auf einmal hatte ich diese Idee, alleine durch meine Erfahrung, was meinem Körper passiert ist, was ist denn überhaupt zum Beispiel im Kontext meiner Situation, was ist denn noch, ja, klingt vielleicht sehr gedroschen oder halt super simpel dargestellt, aber was ist denn von mir noch als Frau überhaupt zu sehen, sozusagen? Wie
in deiner Kunst, meinst du, oder überhaupt?
Ja, also generell auch, weil die Wahrnehmung von einem selbst oder einer selbst eben ändert sich sehr. Und das ist ja dann, auf einmal hatte ich keine Haare und ich hatte immer wunderschöne, lockige Haare und eben so, ich habe die immer Pusteblume-Frisur genannt, weil ich brauchte kein Föhn, kein gar nichts, zack, alles da. Und ich habe mich immer gefragt, so, ja, wie können Leute Probleme mit ihren Haaren haben? Ja, danke, jetzt habe ich es verstanden. war eine gute Lektion. Weißt? Und die Haare sind weg, dein Körper sieht ja wie irgendwie so wie aufgebläht aus, hast keine Wimpern, keine Augenbrauen, gar nichts mehr. Du kannst dich auf dein, also ich konnte mich auf meinen Körper gar nicht mehr verlassen. Mhm. Und dann kam die Behandlung noch und die und dann die OP. Und da kam ja auch dieser Zeitpunkt, als ich mir gedacht habe, ich möchte die zusammenteilen. Also wir wollten eigentlich ursprünglich über die Weiblichkeit sprechen. Mhm. Gell? Das war ja...
Machen wir mal in der nächsten Folge.
Weil es sind ja im Grunde genommen mehrere Teile von diesem Frauendasein, ne? Also die jede Frau halt oder generell jeden Menschen ausmachen. Und bei Frauen sind es halt, ja, irgendwelche physiologischen Prozesse zum Beispiel, Erwartungen der Gesellschaft, ne? Dass man irgendwie so ganz feste Rahmen so vorgegeben bekommt als Frau, habe ich das immer empfunden, ne? Dass man irgendwie bis zum bestimmten Alter nur attraktiv ist oder etc. etc. Es gibt halt alles Mögliche, ne? Dass man irgendwie ja schön in der Mitte bleiben soll. Also wie, du machst Karriere und hast keine Familie, wie du hast Familie und keine Karriere etc. etc. Ne? Und da lag ich da auf dieser Station wie so ein, ja, ich weiß, du magst das nicht, aber das verwende ich immer wieder, weil ich habe das damals so empfunden, wie so ein Stück Fleisch eigentlich. Sehr zerschnitten. Ich meine, das ist ja zu meinem Besten gemacht worden, das verstehe ich auch. Ich bin auch sehr dankbar, wie das alles geworden ist und wie es mir heutzutage geht.
Fleischwolf gedrehtes Fleisch hast du mir in irgendeiner Sprachnachricht gesagt.
Ja. Dass man quasi gar nicht mehr zurückdrehen kann, ne? Ja. Das war quasi so in
eigenem Wesen quasi durch die ganzen Behandlungen und Prozesse zerstört ist. Mm. Und da lag ich da und auf einmal dachte ich mir, ich möchte das künstlich, also künstlerisch, nicht künstlich, durch meine Kunst eben analysieren können. Und eventuell diese, als Frau versteckt man gerne eben durch die, bestimmte Regeln, die man so vorgegeben kriegt, versteckt man gerne eigene Stärke, so eigene Power quasi. Ne? Also man möchte nicht so präsent sein, du bist zu laut, du bist zu leise, du bist etc. etc. Und irgendwann mal möchte man das auch gar nicht präsentieren oder zeigen oder irgendwie um Gottes Willen von irgendwas halt preisgeben. Und da habe ich mir gedacht, was ist das denn eigentlich? Wie ist man so als Frau auf dieser Welt unterwegs? Nach dem, was mir widerfahren ist zum Beispiel. Ne? Nach dem, was einem so als Kritik erzählt wurde, dass man dies und dies darf oder nicht darf oder wie auch immer. Und so entstand ja die Idee, ich möchte eine Bilderserie kreieren, die im Grunde genommen, das ist ja eins davon quasi, es ist ja die Bilderserie namens She eben, dass man über diese Female Energy, also diese weibliche Energie spricht und die auch zeigt. Und irgendwo ist es auch ein Versuch von mir, klingt vielleicht ein bisschen auch hochgestochen, ein Stück von dieser Kraft einfach zurückgeben zu können. So, hör auf, das zu verstecken, weißt du, lebe dein Leben. Egal wer was sagt oder egal was passieren kann. Eben. Und so, also daran arbeite ich momentan eben. Und ansonsten habe ich vor, halt an manchen Ausstellungen dieses Jahr halt teilzunehmen. Unter anderem in Münich, in München, eventuell auch in New York könnte sein. Oder halt, also ich hatte die Einladung schon zu Red Dot Miami zum Beispiel letztes Jahr bekommen, aber da hatte ich meine unschöne UB gehabt und da konnte ich halt nicht mitmachen. Die Schritte gehe ich halt und mein Schwerpunkt für die nächste Zeit habe ich so selber festgelegt. Ich möchte halt wirklich verstehen, wie viel ich ja dieser Welt quasi zurückgeben kann. In dem Sinne, dass also die Philosophie hinter meiner Kunst ist es halt, jeder hat ja so seine Laufbahn. Und schnell und weg und bla und es muss und da und hier. Und mein Bestreben ist es ja, dass der Betrachter oder die Betrachter meiner Kunst eben über meine Kunst stolpern. Das heißt, über Form, Farbe, Muster, wie auch immer, stolpern und stehen bleiben. So, dass die quasi durch die Interaktion mit meiner Kunst, durch die Betrachtung meiner Kunst, wenigstens ein kleines Stück zu sich selbst finden. Und dann stehen bleiben und eventuell, das ist ja wie so eine Art innere Meditation. Betrachte doch, keine Ahnung, die Farbverläufe, die Struktur, die ich da eingebaut habe. Vielleicht kannst du sogar die Message ablesen, aber das wird dann, also die ich quasi in jedes Bild reinpacke, aber das ist ja dann quasi deine eigene Interpretation dessen, was ich dir auf den Weg mitgeben will. Und wenn das geschieht, wenigstens für ein paar Minuten oder so, dann bin ich super zufrieden, dass ich halt diese ein bisschen von der inneren Ruhe oder so, oder ein Stück Verständnis von einem oder einer selbst auch den Menschen schenken kann. Das ist so mein Bestreben und ich würde gerne tiefer und weiter in die Richtung gehen wollen.
Es ist so schön gerade zum Thema dieses Projektes, was du jetzt vorhast, ganz frisch, mit dem wunderschönen Namen Schieße, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Wie weit bist du schon? Gibt es da schon fertige Werke oder sind die noch in deinem Kopf? Ist da schon was?
Das ist ja das Erste, okay. Das ist fertig. Das habe ich schon gezeigt bei Instagram. Die Tage fange ich mit dem Zweiten an. Also die sind halt in meinem Kopf, aber auch noch so in Entstehung quasi.
Ich überlege gerade, wollen wir am 8. März mal 8. März ist bald und du wirst operiert. Das wird nicht, wird nicht, nicht möglich sein, aber das würde ja passen. Also, man, ja, sag.
Warte mal. Erstens, also das ist ja, mir wurde gesagt, das ist eine kleine OP, von daher nach ein paar Tagen bin ich zu Hause. Und das ist ja halt 25.02. schon. Dementsprechend bis zum 8. März bin ich ja auf jeden Fall schon zu Hause. Wenn du sagst, oh, das wäre super interessant, am 8. März unser Gespräch fortführen zu können, dann können wir das gerne machen.
Ja, ein Gespräch fortzuführen oder ich hätte jetzt wirklich einfach nur, also jetzt gerade geboren, Vorschlag, wir gehen live auf Instagram, nehmen das Thema 8. März als Thema. Du zeigst uns deine Bilder und da sprechen wir ein bisschen ausgiebiger über das Thema Weiblichkeit. Also das Thema ist heute leider viel zu kurz gekommen, weil nun deine Story ist ja auch natürlich packend und interessant und wir könnten noch eine Stunde vielleicht vertiefen. Das vertiefen wir das entweder in diesem Format. Mir schwebt auch ein anderes Format, aber da erzähle ich dir gleich was zu, wenn die Kamera aus ist. Also ich vielleicht eine Frage noch, damit wir die Zuhörer trotzdem mal mitnehmen für diese Geschichte, weil du gerade auch sehr bildlich erzählt hast. Dass es viel mit dir gemacht hast, dass die Haare abrasiert waren, keine Augenbrauen mehr, keine Wimpern. Irgendwann mal war die Brust weg. Und ich meine, ich stelle mir das schon heftig vor. Man hat überhaupt keine Vorstellung, wenn man das selbst nicht erlebt hat. Aber inwiefern hat sich deine Weiblichkeit oder die Sicht auf dich selbst als Frau verändert? Wie hast du dich gefühlt in dieser Zeit, auch im Spiegelbild und im Vergleich dazu jetzt? Also geht's langsam aufwärts oder würdest du sagen, ich habe mich nie entfremdet groß? Also ich habe immer das geliebt und gesehen, akzeptiert, was ich da gesehen habe. Oder wie ist es dir dann damit ergangen?
Für mich war es schwer, meine wunderschönen Haare zu verlieren. Es ging halt, ja, wie im Lehrbuch für Onkologie steht halt, also die waren gerade nach der ersten Chemo schon weg. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Und vor allem, ich konnte diesen Schritt nicht mehr wagen, zu sagen, okay, die Haare, ich meine, die letzten, ja, 3 Stück, die müssen abrasiert werden. Also dieser Schritt war unheimlich schwer für mich. Und irgendwann mal meinte mein Mann zu mir, komm, wir rasieren das ab. Da habe ich richtig dolle geweint. Also das war für mich unerträglich. Aber dann, als ich mich ohne Haare gesehen hatte, dann dachte ich mir, oh, das sieht gar nicht so schlecht aus, dachte ich mir. Zum einen und zum anderen konnte ich so die Züge von meinem Opa oder meiner Mutter sehen. Irgendwie so ohne Haare sieht man es halt anders aus. Ne? Und ich in diesem Moment dachte ich mir, ich werde das nicht verstecken. Und ich lief tatsächlich ohne, also ich habe eine Perücke, weil ich in der Zeit natürlich neue Fotos für meine Webseite brauchte, ganz dringend. Deswegen habe ich eine Perücke irgendwo sogar hier bei mir im Atelier im Karton stehen. Aber ich habe auch tatsächlich ein Fotoshooting ohne Haare machen lassen.
Das ist geil.
Irgendwann mal fand ich es halt richtig cool, eigentlich, so zu laufen. Und irgendwann mal habe ich komplett aufgehört, mich zu schminken auch und Schmuck zu tragen. Und ich lief immer wieder halt fast gleich angezogen, obwohl ich es schon ziemlich gerne mag, irgendwas anderes zu tragen oder eben, wie man sieht, Schmuck zu tragen. Habe ich extra für dich heute halt
sehr, alles sehr schön. Sehr, sehr schön.
Danke,
dass du das für mich getan hast. Ja.
Sehr gerne. Ja. Und man geht ja, also ich ging ja, merkst du, ne, ich versuche immer wieder halt davon zu distanzieren, dass ich dann sage, Mann und so. Nee. Ich ging aus der weiblichen Rolle komplett raus, aber ich habe auch gemerkt in der Zeit, dass ich angefangen habe. Ich meine, ich habe es immer gemacht, aber jetzt bewundere ich umso mehr die Schönheit der Frauen. Beispiel, auch in meiner Umgebung. Ich meine, schau dir mal an, also die Schönheit pur und so, solche Freundinnen habe ich halt um mich herum. Super intelligent, super attraktiv, geschmackvoll, bla 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 bla. Das könnte man, die Liste könnte man unendlich lang halt weiterführen. Und ich habe angefangen, das mehr zu bewundern. Und es war für mich nicht so, ja, die sind aber alle so schön und ich bin nicht. Darum ging's nicht. Es ging ja, vielleicht ist es auch so eine stille Trauer auch über meine eigene Schönheit so gewesen. Aber auch, vielleicht ist es so eine, vielleicht bin ich ein bisschen philosophischer halt geworden. Und jetzt fange ich langsam wieder damit an. Ich habe wieder Interesse, mir zum Beispiel neue Sachen zu kaufen oder so, weil die 2 Jahre habe ich quasi nichts Neues gekauft oder halt nur einzige Dinge, die wenn überhaupt. Ne? Und ich finde langsam halt zurück und da ich die Haare halt wieder habe, mehr oder weniger, habe ich mir überlegt, vielleicht ist es auch, also die Struktur der Haare ist komplett anders jetzt.
Bleibt das so? Weißt du das? Kann das jemand sagen? Kann wahrscheinlich keiner.
Das ist ja das Gemeine an Krebs. Weißt du, das kann dir keiner sagen. Das ist sehr individuell. Damals wollte ich unbedingt vor der Chemo nachlesen, was macht das denn mit einem? Was ist das denn überhaupt? Und das stand überall. Ja, es kann das auftreten oder das auch nicht. Oder das. Das ist sehr individuell. Und ich hoffe, dass die Struktur sich noch ändert, aber wenn es halt so bleibt, ist egal, dann werde ich halt mit den irgendwelchen Frisuren experimentieren oder so, ist doch auch cool. Von daher, also langsam wird's wieder, dauert ein bisschen, ich muss mich halt nach der letzten OP halt dann meinen etwas veränderten Körper quasi wieder eben gewöhnen, aber ja, ich gehe sanfter mit mir selbst um, sagen wir es mal so, das ist auf jeden Fall ein sehr, also ein Riesenbonus eigentlich, was ich dadurch gekriegt habe.
Ich ergänze mal diese Story, die du gerade erzählt hast. Es war wirklich so auch bezeichnend für mich. Wir hatten viel Kontakt jetzt, also mehr als vor deinem Krebs. Da waren wir.
Ja, das stimmt.
Ne? Ich weiß gar nicht, wie das kam. Kann ich dir gar nicht sagen, aber es war nun mal so. Wir müssen das jetzt nicht werten und beurteilen und analysieren. Wir müssen nicht alles analysieren immer, ne? Ich habe das, was mir extremst aufgefallen ist, dass du fast jedes Mal, wenn ich da auf Instagram irgendwas gemacht habe und schon wieder mich zum Affen gemacht habe, in Anführungszeichen, du hattest immer ein Kompliment für mich parat, oh, wie toll siehst du aus, blablabla. Und ich habe wirklich auch das gespürt, was du gerade beschreibst. Also ich habe schon dann immer gedacht, wow, in so einer Situation findet sie die Kraft, mir zu sagen, dass ich gut aussehe, weil ich wusste ja, dass du auch ein Thema hattest mit deinen Nichthaaren und so weiter. Ich habe das aber nie gespürt als Neid oder Vergleich oder ein negativ, aus der negativen Energie behafteter Vergleich. Es war immer so wertschätzend schön. Ich dachte, wow, also es ist ja, deshalb, ich habe auch, glaube ich, öfter da sogar darüber gesprochen, dass du zum Vorbild für mich geworden bist, in deiner Art zu sprechen, zu denken und Dinge oder die Welt zu sehen, so, ne? Gerade in so einer heftigen Zeit. Und ich hoffe für dich oder ich wünsche dir von Herzen, dass du ja dein eigenes Vorbild, also du selbst zu deinem eigenen Vorbild wirst und dich nicht nur schätzen gelernt hast du dich ja, aber dass dieses Gefühl bleibt nachhaltig, weil ich kenne mal mindestens eine Krebsüberlebende, die mir jetzt schon vor kurzem wieder gesagt hat, Anna, weißt du was, der Krebs hat auf Stopp gedrückt, ich habe es kapiert. Und so 3, 4, 5 Jahre später, eigentlich bin ich schon wieder da, wo ich davor war. Ich bin schon wieder in diesem Hustle.
Ja, ja.
Weißt du? Und
kommt mir bekannt vor, ja.
Und ich wünsche dir von Herzen, dass das nicht passiert, dass du dich immer wieder zurückerinnerst an diese tollen Situationen, Momente. Und dass deine, also das wünsche ich dir natürlich auch, dass du als Künstlerin also nicht nur von Mailand eingeladen wirst, sondern von überall auf dieser Welt. Du kennst ja auch, alle Sprachen. Du kannst ja auch alles Sprachen und das mit dem Finnisch, das wird noch. Wenn du dich ein bisschen reinhängst, wenn du dich mal 2 Monate reinhängst, hast du das mit dem Finnisch auch drauf, dann kannst du auch da ausstellen. Ich weiß gar nicht, ob die an Kunst interessiert sind, aber wer weiß. Genau, ich wünsche dir von Herzen, dass deine Kunst durch die Decke geht und dass wir noch ganz, ganz viel von dir sehen und hören und dich und deine Kunst bewundern dürfen. Genau, ich hatte die Idee, dass wir uns am 8. März, das ist ein Sonntag, habe ich gerade auf dem Kalender gesehen, per Insta-Live treffen und unser Thema der Weiblichkeit, auch gesellschaftlichen Anspruches an die Weiblichkeit, vor laufenden Kameras am 8. März, am internationalen Tag der Frau, mal miteinander sprechen und dann über deine Bilder sprechen, deinen Stand der Dinge.
Ja.
Wollen wir das machen?
Das hört sich gut an.
Ja.
Klar, machen wir.
Ja, cool. Coole Idee. Ich danke dir, liebe Olga.
Ich danke dir für die Einladung.
Ich habe 2 Fragen noch. Fast vergessen, Mensch. 2 Fragen habe ich immer am Schluss für meine Gäste und die eine lautet, wem möchtest du gefallen?
Ich glaube, ich würde das gerne umformulieren.
Mhm. Die Frage. Na gerne.
Beziehungsweise die Antwort etwas anders gestalten, weil wenn man eventuell in Anführungszeichen gefallen will. Das heißt, man gibt schon ein Stück von sich selbst ab, um eben in das Universum einer anderen Person reinpassen zu können. Mhm. Ich würde eher sagen, jetzt nicht verstehen. So Leute, ich brauche eure Meinung zu meinen Bildern gar nicht. Nee, darum geht's nicht. Ich möchte meine Kunst kreieren und eben mit dieser Welt meine Kunst teilen, ohne sehr in eigene Kritik zu verfallen. Mhm. Weißt, dass ich dann nicht sitze, zum Beispiel, wenn ich ein Bild an den Kunden habe, das übe ich seit einiger Zeit. Du kannst dir das so vorstellen, ich schicke das Bild ab und dann sitze ich da, beziehungsweise früher war das so extrem, ich meine, Kritik ist eventuell mein, wenn nicht zweiter, dann dritter Vorname, dass man sagt, habe ich wirklich so gedacht früher, oh mein Gott. Der Kunde bekommt jetzt das Bild und denkt, wie schlimm ist das denn? Mhm. Wirklich so. Mhm. Und ich hatte unbewusst das Ganze vor sich hingeschoben. Mhm. So, wenn es schon so weh tut, es ist noch nie passiert, dass jemand mir geschrieben hätte, wissen Sie was, das Bild ist aber ganz schön
scheiße.
Das ist mir noch nie passiert. Und ich meine, ich tue auch alles dafür, dass das Bild den Erwartungen des Kunden entspricht. Aber der innere Kritiker hatte mich sowas von unter Druck gesetzt, dass ich immer wieder diese Horrorbilder in meinem Kopf gehabt hatte. Oh mein Gott! Also womöglich kommt der Kunde noch vorbei und haut mich mit dem Bild
rein.
Oder wie auch immer. Ich möchte, wie gesagt, meine Kreationen dieser Welt geben, ohne mich selbst dabei zu zerstören. Mhm. Deswegen, ich möchte, glaube ich, mir selbst in dieser Situation gefallen, dass ich sage, hey, das ist toll, was du gemacht hattest. Ist wirklich so. Also das letzte Bild, was ich so die Tage abgeschickt hatte, das war halt so ein Riesending, 110 mal 110. Ich stand davor und ich hatte wirklich diese Euphorie verspürt, wie cool das geworden ist. Und das ist ja eine komplett neue Entwicklung für mich und ich möchte in die Richtung gehen, dass ich halt mit mir selbst sozusagen damit im Reinen bin, dass ich mich selbst dafür nicht
innerlich pante, quasi, dass ich da was Schlechtes produziere oder so. Deswegen, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich möchte mir selbst gefallen. So.
Ganz eine ganz tolle Antwort mit dem Umweg, aber ich so schön. Vielen, vielen Dank. Was hat denn der Kunde jetzt gesagt? Oder überhaupt, was hat jetzt der letzte Kunde gesagt zu diesem 1,10 Meter Bild, mal 1,10 Meter?
Also ich hätte schon das erste Feedback gekriegt, dass es toll aussieht, aber das offizielle Statement ist noch nicht da quasi, kriege ich morgen.
Ja. Okay. Also
ich kann dir gerne dann berichten.
Sieht toll aus. Wahrscheinlich wie alle anderen Bilder oder Feedbacks, die du bis dato bekommen hast für deine Bilder.
Darf ich nur ganz kurz, wir sind ja schon über die 2 Stunden. Es ist mir einmal passiert, dass ein Kunde ein Bild von mir gekauft hatte und nach einer Weile geschrieben hatte, sehr geehrte Frau Lieberdorf, das Bild entspricht zwar komplett, das Bild sieht genauso aus wie auf den Bildern, jedoch entspricht es nicht unseren Erwartungen. Und ich in meiner Blauäugigkeit habe ich gesagt, ja natürlich, okay, das ist irgendwas, wobei das halt ein Original war, genauso abgebildet, wie ich das gemalt habe. Ich sag so, ja, schicken Sie zurück, ohne das zu überprüfen. Mhm. Und dann, die Bilder kann ich dir auch zeigen, wenn du magst, kriege ich das Bild zurück. Schön verpackt, alles so, wie ich das eingepackt hatte. Das Bild ist aber zerstört. Jemand hatte sich entweder darauf hingesetzt oder so, dass sogar der Holzrahmen kaputt war. Sprich, und dann meinte dieser Kunde, ich habe ihn dann angeschrieben, ich so, bitte, was haben Sie denn mit dem Bild gemacht? Mhm. Sprich, das war ja Betrug seinerseits. Und dann hieß es ja, dass es während des Versands angeblich zurück kaputt gegangen. Das konnte nicht kaputt gehen, weil du musst dir diesen Holzrahmen, also auf dem quasi diese Leinwand dann so ausgestreckt wird, ne, die ist mindestens, also je nach Rahmen quasi 2, 3, 4 oder mehr Zentimeter dick. Das ist halt ein, ja, was ist das denn?
Das heißt, du hast ihm jetzt das gesamte Geld wieder zurückerstattet oder was hast du?
Ja. Oh! Und ich kann mir das nur so erklären, es lag zum Beispiel zwischen dem Sessel zum Beispiel und der Couch oder so und jemand hatte sich da drauf gesetzt, weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen, wodurch dieser Rahmen kaputt gehen konnte. Ne? Das ist das Einzige, was mir bis jetzt passiert ist, warum ein Bild zurückgeschickt wurde, aber eben, naja, das war, wie gesagt, ja, so eine kleine betrügerische Aktion seitens
Kunden. Auch wieder, hast du wieder was daraus gelernt, hoffentlich.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja, die zweite Frage, weiß nicht, ob sie sich so fast erübrigt, weil wir schon vieles beantwortet haben oder du, aber ich stelle die natürlich trotzdem zum Schluss. Wer möchtest du sein und wie weit bist du von diesem Ziel, von diesem Wunsch entfernt?
Wer möchte ich sein? Du meinst, wenn ich erwachsen bin? Ich glaube, ich bleibe bei mir selbst, aber mit tieferen Ausgrabungsaktionen, was mein Potenzial noch angeht. Ich möchte halt die Version, die ich jetzt schon bin, halt ergänzen mit dem, was ich von mir selbst noch verstecke. Mhm. Und
muss noch ein bisschen gegraben werden, meinst du? Ein paar Ausgrabungsarbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt's noch einiges, um halt rauszuholen. Ja? Das möchte ich machen und natürlich so ganz standarde Dinge, dass man eigene Puzzle-Version quasi zusammensetzt, weißt du, dass die Stückchen, die noch fehlen, dann zu einem Gesamtbild werden. Das möchte ich sein.
Sehr schön. Ein vollkommenes Bild brauchst du. Momentan hat das vielleicht noch ein paar, ein paar Puzzlestücke oder ein paar Risse. Ah ja, wie schön. Vielen, vielen Dank für dieses tolle, schöne Bild am Ende. Vielen Dank für deine Story. Vielen Dank für deine Zeit. Es war mir eine Ehre und ganz sehr, sehr inspirierend. Du solltest deine Geschichte öfter erzählen.
Vielen Dank. Ich meine, wenn jemand sagt, ah ja, stimmt, also wenn jemand halt die meine Geschichte jetzt hört und sagt, oh ja, stimmt, ich suche schon seit längerem nach dem Puzzlestück, was mir fehlt, bitte nicht aufhören zu suchen. Und egal, was halt hochkommt, ne, egal, wie, keine Ahnung, vielleicht möchte jemand, Sänger werden oder so. Bitte, bitte lasst wenigstens diesen Gedanken zu.
Das versteht ihr nicht. Ja.
Deswegen, ich finde, dass das, was du machst, weißt du, dass du Menschen diese Möglichkeit gibst, die Bühne des eigenen Lebens wenigstens mal
zu schnuppern.
Ja, wenigstens mal in die Richtung zu schnuppern. Was ist das denn überhaupt? Ich finde das so toll. Ich wünschte, ich hätte diese Möglichkeit vor vielen Jahren gehabt, dass jemand zu mir kommen würde und sagen würde, hey, du machst ja alles richtig. Du musst ja nur dir selbst mehr vertrauen und eben in die Richtung gehen, wie ich das davor gesagt habe. Lass wenigstens diesen Gedanken zu. Spür doch mal rein, horch doch mal nochmal in dich ganz tief hinein. Was ist das denn überhaupt? Warum hast du überhaupt diesen Gedanken? Weil das entsteht nicht einfach so, ne? Das ist ja zu einem bestimmten Zweck da. Und Leute da draußen, hört bitte diesem Rat ganz genau zu.
Jetzt kommt die Wahrheit.
Wirklich, wirklich, seid mit euch selbst in diesem Reinen und versucht das. Weil vielleicht das, was ihr gerade macht, nicht das, was ihr wirklich machen wollt. Wie wir sind damit.
Bezogen auf alle Lebensbereiche. Absolut.
Ja.
Absolut. Ist natürlich, man muss gleichzeitig, ich relativiere das immer so ein bisschen, wenn ich sage, ist natürlich aus, zumindest mal in meinem Fall, in deinem Fall nicht, weil du eine heftige Krankheit hinter dir hast. Es ist vielleicht auch ein bisschen eine privilegierte Situation, wenn man sich dafür entscheiden kann, ob man seinem Seelenwunsch folgt oder nicht. Andere haben einfach zu hasseln und hören die Stimme gar nicht, haben keine Zeit, keine Möglichkeiten dazu. Aber gerade an die Leute, die in einer privilegierten Situation sitzen und die Stimme hören, die trotzdem ignorieren und über die ganze Welt schimpfen, so, da, da lieber.
Ich leg noch eine Schippe drauf, aber vielleicht ist man noch nicht in der privilegierten Lage, weil man eben diese Stimme nicht mal an sich ranlässt, weil das sagt, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten.
Genau. Oder ich muss so viel. Genau. Anhalten, hinhören.
Ja, gerade als Frau hat man eben mehrere Prioritäten vor sich, bevor man dann sich selbst irgendwie wenigstens mal in Betracht zieht, für sich was zu machen. Wir können ja. Vor allem, vielleicht nicht unsere Generation, aber Generation vor uns oder auch noch halt, also ein bisschen älter, dass die dann sagen, ich habe eine, erst meine Familie, erst alle Pflichten und irgendwann mal komme ich dann ins Spiel.
So ist das. So, genau, das Thema verlagern wir auf eine andere Plattform. Wir haben eine Verabredung am 8. März, Leute, wenn jemand zuhört und von uns beiden noch mehr möchte und unbedingt die schönen Bilder von Olga sehen möchte. Dann seit am 8. März.
Oder halt so in unsere Konversation mit einsteigen.
Ja, unbedingt. Halt genau.
Darüber
zu sprechen. Das ist auch eine gute Idee. Ja.
Meldet euch bei Anna.
Oder bei Olga.
Oder bei mir,
genau. Ich danke dir.
Oder kommt einfach
rüber. Jetzt habe ich dich unterbrochen, genau. Ich danke dir. Alle, die gerade noch da sind, danke dafür, dass ihr bis zum Schluss geblieben seid. Und gleich kommt nach der Abmoderation auch nochmal das Vorgespräch aus dem Backstage, was wir vorher aufgenommen haben. Ich danke euch da draußen vielmals und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, Olga. Ich habe mich, glaube ich, schon bedankt und wünsche dir alles, was ich schon gesagt habe. Nur Liebe, und Selbstvertrauen für dich. Mach's gut.
Ich danke dir.
Danke, danke.
Es war toll, mit dir zu reden. Vielen Dank für deine Zeit und unser Gespräch.
Danke.
Bis zum 8. März.
Danke.
Hallo nochmal und vielen, vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein Stückchen mutiger und klarer für deinen nächsten Schritt auf die Bühne deines Lebens. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast Bühne frei, schenke mir gerne 5 Sternchen und teile ihn mit einer Freundin oder einem Freund, die ebenfalls von dieser Reise profitieren könnten. Lasst uns diese wichtigen Botschaften in die Welt tragen. Sei gerne ein Teil davon. Und nun sage ich Danke und auf Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für Menschen, die auf der Bühne ihres Lebens stehen. Bis zum nächsten Mal. Deine Anna.
Liebe, liebe Olga, wir befinden uns noch im Backstage meines Podcasts. Da darfst du dich so ein bisschen reinfühlen, wie es in einem Backstage hinter der Bühne, großen Bühne, auf die du gerade gleich spazieren gehst. Da darfst du dich so ein bisschen reinfühlen, wie es für dich so sein darf. Dein persönlicher Backstage. Womit würdest du gerne mit mir anstoßen heute?
Ja, mit meinem Käppchen.
Hast du auch da? Ja, auch da. Meiner ist leer. Nee, kalt. Mittlerweile kalt. Komm, ja, komm, bloß mir an. Zack, bumm, jawohl. Zack. Und dann, die erste Frage ist, wenn du dir vorstellst, du gehst gleich auf die Bühne und da sitzen Leute so in der ersten, zweiten, dritten Reihe. Wen hast du heute mitgebracht, der dich persönlich unterstützt? Oder wen wünschst du dir vorne im Publikum? Und es dürfen Menschen sein, die sowohl leben als vielleicht gar nicht mehr leben, vielleicht auch Menschen, die berühmt sind und irgendwelche Superstars sind, aber auch natürlich Menschen, die dir persönlich wichtig sind.
Das ist ja eine interessante Frage. Ganz vorne mit dabei ist natürlich mein Mann, der wirklich die craziest Ideen von mir immer unterstützt und einfach sagt, ja, klar, mach oder machen wir, versuch es halt. Genial, ich unterstütze dich. Also der darf auf gar keinen Fall fehlen in der ersten Reihe. Und dann nehme ich natürlich... vielleicht hole ich jetzt schon ein bisschen weiter aus, aber ich meine, in den letzten 2 Jahren ist mir schon so einiges passiert und ich musste halt einiges überstehen. Und ich würde die ganze Bande an meinen Freunden quasi und an meine Umgebung, die mich so unglaublich unterstützt hat, ich meine, es war auch davor der Fall, aber die letzten 2 Jahre waren es halt besonders, ich wollte gerade interessant sagen. Interessant waren die auf jeden Fall auch. Aber auch sehr, sehr hart. Und da hat man gemerkt, also habe ich gemerkt, okay, Freundschaft ist halt kein leeres Wort sozusagen. Ne? Also da steckt super viel, was auch richtig toll ins Detail geht. Weißt? Und die Leute, also ich bin sehr, sehr dankbar für meine Umgebung. Und die Leute, ich würde jetzt, also wenn ich jetzt alle Namen nennen würde, das würde halt den Zeitraum sprengen. Aber meine Umgebung würde ich auf jeden Fall in die erste, zweite, dritte Reihe setzen vor mir, damit die auch, ich bin ewig dankbar für alles, was sie für mich getan haben und eben die dürfen auf gar keinen Fall in meinem Leben fehlen. Die würde ich natürlich alle mitnehmen. Auch dich, lieber Anne, du hast mich auch unheimlich unterstützt die letzten, also wir kennen uns schon weiß ich wie viele Jahre, gell? Und du warst ja immer für mich da. Ich danke dir auch. Die Gelegenheit nutze ich mal gleich, um dir halt vom Herzen dafür zu danken.
Interessant, dass du das so siehst, aber schön. Ich danke dir auch zurück natürlich für dieses Feedback. Bevor wir gleich auf die Bühne gehen, wo du deine Story auch erzählen darfst, für dich zur Information, damit es chronologisch gleich nicht durcheinander gerät, das Backstage-Gespräch werde ich dann später ausschneiden und ans Ende der Folge packen. Das mache ich immer so. Mhm. Ne, dann nur für dich, damit du weißt, die Leute, die das jetzt hören, hören das erst am Ende der Story. Das heißt, du darfst das nochmal erzählen gleich, was in den letzten 2 Jahren passiert ist.
Alles klar.
Genau. Genau. Hast du da eine Wunschzahl an Publikum? Also, wie groß träumst du? Dürfen da Wie viele Menschen dürfen da sitzen oder sollen da sitzen, damit du dich wohlfühlst?
Weißt du, ich glaube, an der Stelle möchte ich mich auch gar nicht festlegen, wie viele Leute da sein müssen, sollten, dürfen, wie auch immer. Ich lerne es halt immer wieder aufs Neue, dass in jedem Lebensabschnitt auf einmal Leute auftauchen, sage ich ganz salopp, die von denen ich nicht wusste, dass ich die in meinem Leben vermisst habe. Weißt du, von daher, also manchmal kommen interessante Gespräche, interessante Begegnungen, selbst wenn ich halt mit den Kunden rausgehe und in meiner Gegend hier unterwegs bin, lerne ich halt Menschen kennen, die unglaublich interessant sind und unglaublich bereichert sind und eben die dann auf meinem Lebensweg auch bleiben und ich halt auch deren. Ne? Von daher, ich möchte, dass es auch tatsächlich so bleibt, dass maximal viele Leute in mein Leben reinkommen und gerne auch, ja, mich quasi bei meinem Auftritt auf der Bühne meines Lebens mich auch begleiten.
Sehr, sehr schön. Gut, dann lassen wir die Zahl offen. Ist mir auch vollkommen egal, muss ich sagen. Ja, weil, ja, es zählst du und ich meine, du bist auf der Bühne und alles andere. Egal. Genau, die ersten zwei Reihen haben wir gefühlt und der Rest darf sich im Laufe des Auftritts noch weiter fühlen. Wir sind ganz gespannt. Und wenn du jetzt bereit bist für deine sogenannte Anmoderation, dann können wir jetzt mal kurz aufstehen, also ich meine imaginär aufstehen in der Vorstellung und gleich geht's zu deinem großen Auftritt. Bist du bereit?
Ja, bin ich auf jeden Fall. Darf ich kurz die Tür aufmachen?
Ja, klar. Ja, klar. Oh Mann.
Also, du hattest ja mich gefragt, wer darf denn nicht fehlen? Meine zwei Hunde dürfen natürlich nicht fehlen. Und ja, natürlich wollten die unbedingt jetzt rein und beim Gespräch mit dabei
natürlich
sein.
Natürlich, muss ich die Tür aufmachen. Die sind doch willkommen. Ja, gut, dann sind sie dabei. Sag mal, wie die heißen, damit wir alle mitnehmen.
Eva und Varie.
Ja, so. Herzlich willkommen, Eva und Varie.
Sehr süß.
Jetzt geht's los und hier kommt deine Anmoderation, liebe Olga.
Juhu, das war unser Vorgespräch aus dem Backstage. Schön, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Ja, genau du. Dich feiere ich gerade richtig. Wenn du magst, schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt@annas-stimme.de und erzähl mir gerne, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich freue mich sehr auf unser nächstes Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für Menschen, die auf der Bühne ihres Lebens stehen. Deine Anna.